SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Gestern musste Vizekanzler Olaf Scholz ran. Heute die Kanzlerin Angela Merkel wurde vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss befragt. Dabei ging es vor allem um ihre Rolle während einer China-Reise im Jahr 2019, auf der sie sich für den Finanzdienstleister auf höchster Ebene eingesetzt hatte. Schon damals gab es Gerüchte über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Später entwickelte sich daraus bekanntlich einer der größten Bilanzskandale in der bundesdeutschen Geschichte. Damals habe man dieses Wissen nicht gehabt, erklärte heute die Kanzlerin. Zuvor hatten schon Wirtschafts- und Finanzminister jede Schuld von sich gewiesen. Doch Merkel war zweifelsohne schlecht beraten, meint SWR-Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt.
Die Kanzlerin kann ein paar kleine Erfolge verbuchen nach ihrer Befragung vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, aber die Zahl der massiven Misserfolge dieses Auftritts überwiegt aus meiner Sicht. Der schlimmste Misserfolg besteht darin, dass die Kanzlerin offenbar schlecht beraten war in Wirtschaftsfragen. Denn im Herbst 2019 bei der China-Reise der Kanzlerin hätte sie informiert sein können, dass bei Wirecard etwas im Argen liegt. Finanzmedien hatten da schon längst Verdacht geschöpft, dass die Bilanzen nicht stimmen beim Zahlungsdienstleister aus Aschaffenburg bei München. Ebenso schwer wiegt es, dass immer noch der Verdacht im Raum steht, dass Personen aus dem Umfeld der Kanzlerin in einem Interessenkonflikt mit dem Pleitekonzern standen. Dass sie nämlich profitiert hätten, wenn Wirecard in China den Durchbruch geschafft hätte. Den Nachweis dafür fanden die Abgeordneten erst beim Insolvenzverwalter. Und zwar in Form einer E-Mail, die über das Kanzleramt lief, aber von dort nicht an den Untersuchungsausschuss ging. Das ist mehr als peinlich und an der Grenze zur Vertuschung. Die wenigen kleinen Erfolge der Kanzlerin heute waren vor allem, dass sie authentisch wirkte, dass sie glaubhaft versichern konnte, keine Lobbyarbeit für Wirecard in China gemacht zu haben, weil es berechtigte und vor allem gegenseitige Interessen deutscher und chinesischer Finanzfirmen gab, weil sie den Besuch ihres früheren Ministers zu Gutenberg gut einordnen konnte, ein persönliches Gespräch, das dann Interessen geleitet wurde, wie sie sagte, und das dokumentierte sie dann auch. Die Kanzlerin mag heute davongekommen sein als umsichtige Chefin, die ihren Leuten vertraut hat. Aber diese Leute waren schlecht informiert und nicht fit genug, um die Alarmzeichen dieser Affäre zu erkennen. Schlecht beraten, Frau Bundeskanzlerin, wenn Angela Merkel am Ende ihrer Amtszeit von der Bühne geht, wird dieser Makel bleiben.
Ein Kommentar von SWR-Hauptstadt-Korrespondent Alfred Schmidt. Daimler ist fulminant ins neue Jahr gestartet. Schon in den ersten 3 Monaten hat der Stuttgarter Autobauer mehr verdient als im gesamten Vorjahr. Auch die vielbeachtete Marge in der Pkw-Sparte ist auf über 15% gestiegen. Glänzende Aussichten also, doch der anhaltende Chipmangel dämpft die Euphorie.
Daimler erwartet in den nächsten Wochen weitere Produktionsausfälle wegen des Mangels an Halbleitern. In den Werken Rastatt und Bremen sind bereits Tausende beschäftigt in Kurzarbeit. Was das für die Kunden mit Blick auf längere Lieferzeiten bedeutet, wollte der Autobauer nicht sagen. Das Thema Halbleitermangel werde im gesamten 2. Quartal ein Thema sein, so Daimler-Finanzvorstand Harald Wilhelm heute bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das 1. Quartal. Der Autobauer hofft auf eine Verbesserung der Lage im Spätsommer und Herbst. Noch gäbe es von der Halbleiterindustrie aber keine Lieferzusagen. Trotz des Problems hat Daimler seine Renditeziele für die Pkw-Sparte erhöht. Der Ausblick für den gesamten Konzern bleibt aber unverändert. Absatz, Umsatz und Betriebsergebnis sollen deutlich über den Zahlen des vergangenen Jahres liegen. Im 1. Quartal verdiente Daimler unterm Strich 4,4 Milliarden Euro. Vor einem Jahr lag dieser Wert bei 170 Millionen Euro. Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
Auch Audi trifft der Halbleitermangel. Wegen fehlender Teile muss der Autobauer in der kommenden Woche die Produktion der Modelle A6 und A7 unterbrechen. Die betroffenen Mitarbeiter im Werk Neckarsulm gehen in Kurzarbeit. Deutschlands mächtigster Betriebsratschef wechselt die Seiten. Nach 16 Jahren an der Spitze der Arbeitnehmervertretung von Volkswagen gibt Bernd Osterloh seinen Posten auf. Ab Mai wird er neuer Personalmanager bei der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton. Heute räumte der 64-Jährige sein Büro und verabschiedete sich mit den Worten: Macht es gut.
Ich weiß, das überrascht, fügte er noch hinzu. Denn mit so einem schnellen Abschied hatte kaum jemand gerechnet. Eigentlich hatte sich Osterloh überlegt, noch für eine kommende halbe Amtszeit anzutreten, sich aber wohl vor einigen Wochen dann doch für eine geordnete Übergabe entschieden, so erklärte er das heute. Auch aus dem VW-Aufsichtsrat zieht er sich zurück. Seine Nachfolgerin an der Spitze des Betriebsrates wird die bisherige Stellvertreterin, die 46-jährige Daniela Cavallo. Ein angebrachter Generationswechsel sei das, so Osterloh. Bungalow. Weit überraschender als der schnelle Abgang ist allerdings nach 16 Jahren Arbeitnehmervertretung der Wechsel auf die andere, die Arbeitgeberseite, als Personalchef bei Traton. Er wolle noch einmal unternehmerisch gestalten und richtete sich auf 3 Jahre bei der Lkw-Tochter von Volkswagen ein, begründete Osterloh den Schritt. Spannend wird die Zusammenarbeit mit VW-Chef Diess. Als Betriebsratschef war Osterloh einer der größten Diess-Kritiker. In Zukunft steht er ihm als Manager gegenüber. Michael Wegmer, SWR Wirtschaftsredaktion.
Eigentlich hat die Baubranche keinen Grund zu klagen. Die Auftragsbücher sind voll, die Geschäfte laufen gut, trotz Pandemie. Seit einigen Wochen aber kommt Sand ins Getriebe. Immer mehr Baubetriebe und Handwerker klagen über fehlendes Baumaterial. Vor allem beim Holz gibt es große Engpässe. Die Einkaufspreise haben sich zum Teil mehr als verdoppelt. Das bringt nicht nur die Baufirmen in Schwierigkeiten, sondern auch Bauherren, wie Christina Priebe berichtet.
Arbeit gibt es genug im Betrieb von Lothar Heine in Amzell im Landkreis Ravensburg. Holzplatten gleiten durch die Sägen, Späne fliegen durch die Luft, Kantholzstücke werden verschraubt. Die Auftragsbücher sind voll, eigentlich erfreulich, aber dem Chef macht eine Entwicklung Sorge, die sie schon im Dezember angekündigt hat. Rohstoffe für die Aufträge sind immer schwerer zu bekommen. Und das betrifft keine besonders ungewöhnlichen Materialien.
Das ist ganz normales Bauholz, das sind Leimbinder, das ist alles, was mit Holz hergestellt wird. Das war für uns das Erste, was wir so deutlich gemerkt haben. Das Nächste war letztendlich andere Plattenmaterialien, Stemmplatten, solche Sachen. Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Fichte-Dreischichtplatten.
Im Augenblick sind die Lager noch einigermaßen gut gefüllt. Ob, wann und wie viel Nachschub kommt, lässt sich im Moment aber schwer einschätzen. Und wenn geliefert werden kann, dann zu deutlich höheren Preisen. Der Handwerkskammer Ulm melden einige Betriebe Preissteigerungen bis zu 200%. Im Schnitt ist Holz 50% teurer geworden. Handwerkskammerpräsident Tobias Mehlich sieht dafür einen Hauptgrund. In der Annahme, die Nachfrage würde sinken, haben Hersteller die Produktion zu Beginn der Pandemie gedrosselt. Stattdessen ist aber eine größere Nachfrage entstanden, besonders auf dem chinesischen und dem US-amerikanischen Markt. Beide suchen jetzt neue Rohstoffquellen.
Kurz gesagt, der amerikanische Markt, der chinesische Markt konkurriert plötzlich mit dem Zimmerer oder dem Maurer oder dem Elektriker auf der Schwäbischen Alb. Und es gibt nicht nur einen Verteilungskampf in Sachen Impfstoff derzeit auf der Welt, sondern es gibt einen Verteilungskampf zwischen den Ländern, auch um Rohstoffe. Und der spielt sich momentan sehr dramatisch ab. Es gibt Teilnehmer des Weltmarktes, die zahlen jeden Preis.
Das macht die Planung nicht nur für Betriebe schwierig, sondern auch für zukünftige Bauherren und Bauherrinnen wie Jasmin Langlois aus Bad Waldsee. Mit ihrem Partner will sie ein Haus sanieren. Genaue Kostenkalkulationen sind im Moment aber nicht möglich.
Es ist halt einfach noch nicht abzuschätzen. Das ist halt das Problem, ob es halt dann Auswirkungen hat oder nicht auf unsere Kosten. Das wissen wir jetzt halt noch nicht, aber wir drücken halt einfach jetzt ein bisschen auf die Bremse.
Baubeginn soll erst im kommenden Jahr sein. Bis dahin, so die Hoffnung, hat sich der Markt wieder reguliert. Der Zimmereichef Lothar Heine teilt diese Hoffnung. Allerdings will er auch Konsequenzen ziehen.
Das wird auch irgendwann mal zur Folge haben, dass wir manchem Lieferanten, der uns jetzt nicht beliefert, vielleicht auch dann nicht mehr kaufen, wenn er wieder Material uns liefern würde.
Die Betriebe, auch seiner, müssten wieder regionaler denken und einkaufen. Das Sägewerk um die Ecke, sagt Heine, verkauft sein Material nicht in die USA, sondern lässt es in der Region.
Christina Priebe über die Folgen des Holzmangels für Handwerksbetriebe und Häuslebauer. Damit zur Börse. Gestern wurde der deutsche Aktienmarkt von den Klimaschutzzielen der USA angeheizt. Zum Wochenschluss drücken die Steuerpläne von Joe Biden auf die Stimmung.
Um all die Investitionen auch in den Klimaschutz bezahlen zu können, erwägt der US-Präsident, die Kapitalertragssteuer zu verdoppeln. Neben Superreichen könnten vor allem Profitrader wie etwa Hedgefonds davon betroffen sein. Diese Aussicht wirkt den DAX gleich zu Handelsbeginn ab. Im Laufe des Tages kämpft er sich aber wieder leicht nach oben, gestützt von starken Unternehmensdaten. Continental hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Besonders das Reifengeschäft hilft dem Konzern durch die Corona-Krise. Die Aktie setzt sich lange Zeit an die DAX-Spitze, wird dann aber von Infineon überholt. Der größte Halbleiterhersteller Deutschlands profitiert vom weltweiten Mangel an Mikrochips. Der Chipmangel wiederum belastet die Autobranche. Der DAX fällt auf 15.279 Punkte, auf die Woche gerechnet ein Minus von gut 1,5%. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.